Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ich denke, Brandenburg hat schon eine kleine Veränderung verdient. Aber AfD ist ja auch nicht die richtige Wahl.
Eigentlich traurig, muss ich sagen. Wirklich traurig für Brandenburg. Denen geht's doch nicht schlecht, die Leute. Wollen die ein anderes Deutschland haben? Was für eins denn?
Also ich habe ja eigentlich gehofft, dass die AfD mehr zulegt, aber ist jetzt nicht so.
Bin gespannt, welche Dreierkonstellation sich dann herausstellt. Ob dann Rot-Rot-Grün oder Rot-Schwarz-Grün.
Ja, schwierige Ausgangslage für die Regierungsbildung in Brandenburg. Wie die politische Stimmungslage ist, erfahren Sie gleich. Wir schalten nach Potsdam. Ja, und wir umgehen mit dem sehr guten Abschneiden der AfD in Sachsen. Das fragen sich auch Bürgerinnen und Bürger im Freistaat. Was ist es, das die AfD so attraktiv macht? Hören Sie mal.
Für mich ist es verständlich, dass die AfD wählen. Es bleibt gar nicht übrig, wenn alle Parteien immer irgendwas versprechen, was da nicht gehalten wird. Und es gibt keine Alternative.
Mit der AfD wollen sie alle nicht. Aber letzten Endes muss man sagen, auch diese Partei hat irgendwo ihre demokratische Berechtigung. Und da muss man halt einen gewissen Umgang damit auch pflegen.
Das ist doch der Wille des Volkes, nichts anderes.
Ja, wir schauen nach Meißen, wo besonders viele Wähler ihre Stimme der AfD gegeben haben. Und es geht um die ja nicht ganz unumstrittenen E-Tretroller noch in dieser Sendung. Meine Kollegin hat eine Polizeistreife begleitet und einiges erlebt. Das hören Sie dann. Ich bin Petra Enzminger. Schön, dass Sie dabei sind. Das war gestern ein Abend mit gemischten Gefühlen, hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, heute am Tag nach der Wahl erklärt. Freude einerseits auf den letzten Metern, die Wahl für die Brandenburger SPD noch gewonnen zu haben, aber das Ergebnis der AfD, das bereitet ihm Sorgen, hat er erklärt. Die SPD holte in Brandenburg gut 26% der Stimmen. Die AfD schaffte es mit 23,5% auf Platz 2. Es heißt für Woidke wohl sondieren. Axel Flemming hat sich heute im Potsdamer Landtag umgehört, ist uns von dort jetzt zugeschaltet. Herr Flemming, es gab einige Statements und Pressekonferenzen. Wie geht es denn nun weiter in Brandenburg mit Blick auf mögliche Koalitionen?
Also es wird jetzt sondiert und die SPD, der Ministerpräsident Woidke, der natürlich in seinem Amt bleiben will, der hat angekündigt, er wird auch mit der CDU sprechen, aber das entspricht schlicht und einfach den üblichen Gepflogenheiten. Es wird mit allen demokratischen Parteien geredet, das macht der Wahlsieger. Die SPD hat zwar verloren, aber sie ist immer noch die stärkste Partei und wird deswegen mit der zweitstärksten Partei nicht sprechen, das ist die AfD, die wird aber nicht als demokratische Partei gesehen von allen anderen Parteien, dann ist also die CDU dran.
Das heißt, was für Möglichkeiten gäbe es?
Da gehen wir mal die wirklich theoretische Frage durch. Es gibt eine rechnerische Mehrheit für die SPD, die CDU und die Freien Wähler. Da gab es heute von den Freien Wählern schon eine klare Absage. Nein, man würde wechselnde Mehrheiten unterstützen, aber ist nicht scharf darauf, einen Minister oder mehrere Minister in einer Koalition zu stellen. Das scheidet also aus. Dann gibt es die theoretische Möglichkeit, die SPD, die Linken und die CDU, aber Linke und CDU, das wäre bundesweit einmalig, das kann sich kein Mensch wirklich vorstellen und schon gar nicht die Leute in der Linken und in der CDU. Dann bleibt also das Realistische, die SPD, die CDU und die Grünen. Und es gab heute von der Landespressekonferenz veranstaltet ein großes Podium. Da saßen schon einträchtig links der CDU-Mann, Steven Breetz, der Geschäftsführer, dann in der Mitte die Petra Buttke von Bündnis 90 Die Grünen und rechts daneben Erik Stohn, der Generalsekretär der SPD. Die nickten immer relativ gleichzeitig. Die beiden Männer trugen Schlips, Krawatten und ein Jackett. Das sah schon relativ einig aus, obwohl natürlich die Knackpunkte in den inhaltlichen Gesprächen liegen.
Und da wird also noch einiges an Gesprächen laufen. Das ist die politische Dimension dieser Wahl. Wie ist es denn insgesamt mit der Stimmung in der Bevölkerung nach diesen Ergebnissen, die wir jetzt kennen?
Wir haben einen sehr polarisierenden Wahlkampf erlebt, jedenfalls in der letzten Woche, und das ist der SPD zugute gekommen. Die SPD und insbesondere Ministerpräsident Manfred Woidke hat das auf eine Zuspitzung gesetzt und gesagt, es geht um die erste Position in diesem Bundesland, wer wird stärkste Partei, SPD oder AfD. Umfragen haben zwischendurch, wie das ja in Sachsen auch der Fall war, die AfD vorne gesehen. Das hat die Leute mobilisiert, das hat sie aber auch polarisiert, und darunter leiden dann, wie man an den Ergebnissen sieht, die etwas kleineren Parteien. Also die Grünen haben zugelegt, zwar aber nicht so stark, wie sie dachten. Die Linke, die beim letzten Mal schon abgestraft worden ist, hat nochmal verloren. Die CDU hat verloren, da könnte auch ein bisschen der Bundestrend dazukommen. Also die SPD ist der einerseits Verlierer, andererseits aber doch der Gewinner als stärkste Partei. Und das muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja nicht so häufig, seit 1990.
Die Stimmung also in Brandenburg nach der gestrigen Landtagswahl, geschildert von meinem Kollegen Axel Flemming, unserem Landeskorrespondenten dort. Die AfD konnte also bei den Wahlen gestern ordentlich zulegen. In Brandenburg ihr Ergebnis auf 23,5% nahezu verdoppeln. Wir haben es gerade gehört. In Sachsen auf 27,5% fast verdreifachen. Dennoch herrschte dort bei der CDU im Freistaat dann gestern Abend Erleichterung, denn Ministerpräsident Kretschmer konnte wenigstens eine Niederlage gegen die AfD abwenden. Das war ja bis zuletzt gar nicht klar, ob die CDU dort wirklich die Regierung stellen kann. Umso mehr betonten heute Parteimitglieder, dass Kretschmer seinen Wahlkreis Görlitz trotz starker AfD-Präsenz mit großem Abstand geholt hat. In anderen Wahlkreisen sieht es da für die CDU nicht ganz so gut aus. Da lag die AfD eben vorne. Und Alexandra Gerlach ist am Tag nach der Landtagswahl in Meißen unterwegs gewesen für uns. Und dort gab es in 3 von 4 Wahlkreisen ein deutliches Ergebnis für die AfD-Kandidaten.
Der Morgen nach der Wahl beginnt beschaulich in Meißen. Wie an anderen Tagen auch zieht ein Touristenkremser seine Runden durch die malerische Altstadt. Wenige Schritte entfernt am Markt sitzt Daniela Kuge im Besprechungsraum im ersten Stock und schaut auf das prächtige Rathaus der Stadt.
Meißen ist die schönste Stadt auf der Welt. Hier ist Sachsen gegründet. Wir haben sanierte Häuser, wir haben eine gute Infrastruktur. Ganz nette Menschen, viele Touristen aus vielen Ländern.
Gestern Abend hat Daniela Kuge ihr CDU-Direktmandat an einen AfD-Mann verloren. Einziehen wird sie in den neuen Landtag dennoch über die CDU-Landesliste.
Der gestrige Abend war für mich eigentlich eine Enttäuschung. Ich war sehr frustriert oder traurig, dass die Bürger hier sich mehrheitlich für die AfD entschieden haben.
Gleich 3 von 4 Meißner Wahlkreisen hat die AfD gewinnen können, mit hohen Werten von weit über 30 bis zu gut 40% der Stimmen. Außerhalb der mittelalterlichen Innenstadt ist Meißen eine große, sehr ländlich geprägte Region, die in den Jahren seit dem Mauerfall von starker Abwanderung geprägt wurde und jetzt unter der demografischen Entwicklung leidet. Das führt zu latenter Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Eine Gefühlslage, die die AfD bei ihrem Wahlkampfauftakt Mitte Juli nahe Meißen zu nutzen weiß.
Wir stellen unsere Menschen, unsere Deutschen, unsere Sachsen in den Mittelpunkt der Politik.
Derlei Parolen verfangen bei der ländlichen Bevölkerung, wie die Wahlergebnisse zeigen. Die CDU-Politikerin Daniela Kuge sieht die Ursache für den Wahlerfolg der AfD jedoch auch in ganz persönlichen Befindlichkeiten und Überforderungen.
Ich glaube, da ist ganz viel Unzufriedenheit bei den Bürgern, die hoffentlich nicht mit mir als Person zu tun haben, aber mit der CDU, dass die Probleme mit Verwaltungen haben, mit anderen Institutionen, und das eben auf die Politik umlegen.
Kuge, die gelernte Pharmazeutin, hat sich in den vergangenen Jahren vielfach mit unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt getroffen, hat sich ihrer angenommen und oftmals Probleme lösen können. Umso härter schmerzt jetzt die Niederlage.
Aber ich denke, dass viele, die AfD gewählt haben, um Brüssel und Berlin eben eins auszuwischen. Also dass das gar nichts mit der sächsischen Politik zu tun hat, sondern wirklich mit der Politik in Berlin und in Brüssel.
Auf einer sonnigen Bank an der Meißner Frauenkirche vis-à-vis von Kuges Abgeordnetenbüro sind zwei ältere Frauen in eine Unterhaltung vertieft.
Guten Morgen. Darf ich Sie mal kurz ansprechen? Meißen hat ja gestern auch gewählt und 3 von 4 Wahlkreisen haben AfD gewählt. Wie finden Sie das?
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Überrascht Sie das?
Ja, ich habe überhaupt mir da gar nicht irgendwie. Es kommt sowieso, wie es kommt. Ich weiß nicht. Ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, denn so kann man in Ruhe leben.
Wir sind älter, wir machen uns nicht mehr so viele Gedanken. Wir sind zufrieden, wie alles ist und nehmen das wahr.
Ja. Und die Nazis sind da durchgekommen. Ne? Ja, ne, das ist nicht gut. Ich meine, die haben das ja gar nicht erlebt, was wir so erlebt haben mit allen, ne? Mit Hungern und dann und wie sie mit den Kindern umgegangen sind. Also ich, das... Ja, da sind wir wieder.
Am anderen Ende des Marktplatzes hat eine Gruppe von Seniorenradlern in leuchtend blauen Wetterjacken vor der Touristeninformation die Fahrräder geparkt.
Meißen hat in 3 von 4 Wahlkreisen blau gewählt, AfD gewählt. Wie finden Sie das?
Ja, es ist schon ein bisschen sonderbar, sag ich mal. In Brandenburg sieht es ja fast genauso aus. Wir kommen aus Brandenburg. Also, ja, ich... Viel Protest, denke ich mal, auch dabei.
Viel Protest gegen?
Ja, gegen Auslandspolitik ist nicht ganz so, wie es viele möchten. Nicht? Unser Angie hat da ein bisschen zu viel gewollt, glauben wir. Aber naja, ich denke mal, es wird sich alles korrigieren. Wenn das mit dem Kohleausstieg gut überwunden wird, dann haben sie kaum noch eine Chance, glaube ich.
Andere, wie der Dresdner Politologe Hans Vorländer, meinen, dass die AfD unter Umständen ihren Zenit bereits überschritten habe. Das bleibt abzuwarten.
Alexandra Gerlach war für uns in Meißen unterwegs. Sie sind erst seit Juni in Deutschland erlaubt, haben sich aber doch recht schnell im Stadtbild etabliert, diese Elektro-Tretroller, auch E-Scooter genannt. Das liegt sicher auch daran, dass es recht einfach ist, sich ein solches Gefährt auszuleihen, in den größeren Städten jedenfalls. Und nicht zuletzt Touristen nutzen diese Fortbewegungsmöglichkeit sehr gerne. Das hat auch meine Kollegin Daniela Siebert festgestellt, die in Berlin eine Verkehrskontrolle der Polizei begleitet hat. Und da gab es einige Regelverstöße.
Mit neongelbem Uniformoberteil steht Nadine Hartung auf dem Gehweg am Potsdamer Platz. Die Polizistin der Fahrradstaffel ist nicht zu übersehen. Neben ihr brausen auf 3 Spuren Pkw, Laster und Busse die Potsdamer Straße gen Westen. Daneben verläuft ein Fahrradweg. Den müssten E-Scooterfahrer eigentlich benutzen. Doch es dauert nicht lange, bis sie sich einem Vater und seinem Sohn in den Weg stellt, die auf 2 Elektro-Tretrollern über den Bürgersteig ankommen.
This is a pavement, yeah. Not allowed to drive with the motor vehicles on the pavement. Yeah?
Das ist ein Bürgersteig. Sie dürfen hier nicht mit motorisierten Fahrzeugen drauf, erklärt die Polizistin. Eigentlich müsse jeder von ihnen dafür 15 Euro zahlen. Doch sie lässt es bei der Belehrung und kassiert nicht ab. Gelbe Karte, sagt sie. Die Regeln seien ihm nicht so ganz klar, gibt der Vater auf Nachfrage zu. Sie seien schon seit 3 Tagen in Berlin. Dauernd sehe er Leute auf dem Bürgersteig mit diesen Rollern, ohne dabei von der Polizei angehalten zu werden. Einen 20-jährigen Deutschen, der ebenfalls auf dem Gehweg fährt, bitten die Kontrolleure dagegen zur Kasse. Der zückt seine EC-Karte und zahlt die 15 Euro Verwarnungsgeld an Ort und Stelle. Er fährt nicht zum ersten Mal solch einen Roller. Gehwege sind tabu.
Das wusste ich nicht, ne.
Sowas in der Art hören wir öfter, sagt Fabian Luger, ein weiterer Fahrradpolizist, der heute kontrolliert.
Die meisten sprechen nicht Deutsch, sind Touristen, die haben die App installiert, drücken auf Akzeptieren, weil das meiste sind die Verleihgeräte und nicht die gekauften. Und die drücken nur auf Akzeptieren, ohne die Regeln zu kennen.
Selbst wenn die Anbieter die Regeln in die Apps schreiben, würden sie kaum gelesen, so sein Eindruck.
Die meisten Verfehlungen von E-Scootern sind, dass zwei Personen auf einem Fahrzeug stehen und durch die Gegend fahren. Und genauso häufig anzutreffen sind die auf Verkehrsflächen, die nicht für sie geeignet sind. Also die fahren auf Fußgängerwegen oder benutzen die Straße, wo eigentlich Radwege sind.
Auf die normale Straße dürfen die Elektro-Tretroller nämlich nur dann, wenn ein Radweg oder Radfahrstreifen fehlt. Vor allem Touristen rund um den Potsdamer Platz und das Brandenburger Tor, in Kreuzberg und in Friedrichshain, missachten die Verkehrsregeln für E-Scooter oft, beobachtet der Polizist. Die krasseste Verfehlung bei den Kontrollen an diesem Nachmittag leistet sich ein Mann um die 30, der nur gebrochen Deutsch spricht. Er kommt vom Alexanderplatz her angerollert. Sein schwarzer Scooter ist brandneu. Er hat ihn gerade erst in einem Elektronikmarkt gekauft. Polizist Oliver Wojcik winkt ihn vom Fahrradweg raus, weil seine Plakette fehlt.
Wie schnell fährt denn der Roller?
20.
20? Ja. Glaube ich nicht so richtig, dass der 20 fährt. Ich glaube schon, dass er schneller fahren wird. Auf jeden Fall fährt er mehr als 6 km/h. Das heißt, Sie brauchen eine Versicherung nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die haben Sie nicht. Sie begehen gerade eine Verkehrsstraftat.
Das Fahrzeug hat keine Straßenzulassung und keine Versicherungsplakette. Die Beamten erklären ihm, dass er das Gerät gar nicht benutzen darf. Höchstens auf Privatgelände. Der untersetzte Mann ist erkennbar geschockt. Das Gerät hat ihn gerade 155 Euro gekostet. War im Angebot, sagt der Wortkarg. Man spürt seinen Frust.
Ich habe das schon eine Stunde schon gekauft.
Nachdem alle Daten von ihm und dem Scooter aufgenommen sind, darf er mit dem Roller gehen. Zusammengefaltet trägt er ihn weg. In Richtung Alexanderplatz zum Umtauschen. Möglicherweise kommt sein Fall sogar vor das Amtsgericht. Sehr kulant sind die Polizisten dagegen, wenn Scooterfahrer beim Abbiegen nicht die Hand raushalten, um das anzuzeigen. Betrunkene Fahrer oder Jugendliche unter 14 erwischen die Kontrolleure an diesem Nachmittag nicht. Ein paar Meter weiter weg, Richtung Brandenburger Tor, stoppen Fabian Luger und Stefanie Lutz dann zwei junge Argentinier. Die beiden Männer in Shorts und T-Shirt fahren zu zweit auf einem E-Tretroller.
Alone allowed this vehicle with one person, not two.
Mehr als eine Person seien auf E-Scootern nicht erlaubt, erklärt Fabian Luger den beiden. Sie würden überall in Berlin Leute zu zweit sehen, versuchen die beiden zu argumentieren. Trotzdem lässt es Luger bei einer Verwarnung und verweist sie auf die Regelerklärungen in ihrer Handy-App. Zusätzlich gibt er ihnen einen Infozettel mit. Den kuriosesten Regelverstoß hat Verkehrspolizistin Stefanie Lutz ein paar Tage zuvor geahndet.
Also da hatte ich tatsächlich 4 auf einem Scooter.
Kinder?
Ja, sehr schmale Kinder, ein Erwachsener und alle hielten sich irgendwo fest. Dass das überhaupt noch gefahren ist, habe ich mich echt gewundert. Ja.
Mal abgesehen davon, dass Scooter eine Gewichtsbeschränkung haben zwischen 100 und 150 Kilogramm, je nach Hersteller. Solch ein Verstoß kostet 10 Euro Strafe pro Person, die zu viel auf dem Roller steht. Die beiden Argentinier am Brandenburger Tor haben nach der Kontrolle sofort ihren gemieteten E-Scooter per Handy abgemeldet und sind zu Fuß weitergelaufen.
E-Tretroller-Fahren, da gilt es also Regeln zu beachten. Daniela Siebert war in Berlin unterwegs und hat auch noch einen Tipp weitergegeben. Wer sich genauer informieren möchte, der findet sich da auch zurecht im Internet, wie die Elektro-Tretroller im Straßenverkehr zu benutzen sind. Findet man unter gesetze-im-internet.de. Da gibt es die Verordnung für Elektro-Kleinstfahrzeuge zum Nachlesen. Schülerinnen und Schüler in Hamburg sollen Lehrkräfte über ein Portal anonym bewerten. Darum geht es gleich noch nach den Nachrichten in Campus und Karriere mit Benedikt Schulz. Deutschland heute geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag noch.